Einen schönen guten Morgen. Schön, dass wir heute hier zusammen sein können und diesen Gottesdienst feiern und uns auch wieder auf Gottes Wort konzentrieren. Es geht heute um das Licht der Welt, um Jesus, der als Licht der Welt gekommen ist, aber auch darum, dass wir richtig sehen. Wenn wir prüfen wollten, dass wir richtig sehen, habe ich mal so einen kleinen Test vorbereitet. Was seht ihr? Wenn ihr jetzt denkt, ja, das sind Zebras, dann habt ihr recht. Ja? Weil das ja im Vordergrund und vom Vorteil ist, dass man da Zebras sieht. Aber das sind eigentlich, das sind jetzt die im Vorteil, die ein bisschen Beeinträchtigungen haben und kurzsichtig sind und etwas verschwommen sehen. Weil jetzt gehen wir mal ein Bild weiter. Und dann kneift mal so ein bisschen, wenn ihr es noch nicht erkannt habt, so ein bisschen die Augen zukneifen, so zwinkern. Und dann seht ihr, dass da eigentlich steht, du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Das steht so da drin, das haben wir einfach so, wenn wir halt mal nicht ganz gerade hinschauen, sondern anders sehen, sich anders Sachen nähern. Dass wir schauen, du bist ein Geschenk und du bist von Gott gewollt. Das soll heute so mit drinstehen in dem Ganzen, in dem Text, den wir haben. Wir haben das vorher schon gehört, es heute um Johannes Kapitel 9 geht. Ihr dürft es gerne mit aufschlagen und dann einfach das mitverfolgen. Gehört haben wir den Text ja schon und ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass wir heute zusammen sein dürfen und uns daran erinnern dürfen, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist, dass du unser Licht bist und dass du ja uns die richtige Sichtweise lehren willst, dass du uns immer wieder zeigen willst, wie wir auf dich schauen und dadurch erkennen, was du für uns bereithältst. Dafür sei dir Lobpreis und Ehre. Amen. Wenn wir in diesen Text reinschauen, dann sehen wir gleich zu Anfang, dass Jesus durch diese Stadt geht, durch Jerusalem und einen Blindgeborenen sieht. Und das Erste, was kommt, ist die fast schon logische Frage, was soll das? Die Jünger fragen ihn, Jesus, nein, sie fragen nicht, was soll das, sondern sie fragen direkt, wer ist denn schuld? Das ist diese Schuldfrage, die gleich zu Anfang steht. Das ist etwas, was wir bis heute immer wieder haben. Wenn irgendwo ein Problem da ist, dann suchen wir, das ist wahrscheinlich auch rein menschlich, immer sofort einen Schuldigen. Wer ist denn schuld? Sind es die Eltern? Ist es er? Was hat er gemacht? Ja, wie kann denn das sein? Warum ist das eine Strafe Gottes? Das ist ja eigentlich logisch, der muss ja gesündigt haben oder seine Eltern. Jesus, erklär uns das mal. Wer ist jetzt hier schuld? Du kennst dich ja aus, du bist ja Lehrer, du weißt ja Bescheid. Und Jesus erkennt und redet mit seinen Jüngern, dass es darum geht, dass sie in dem drin sind, dass sie sagen, wenn ich weiß, wer oder was schuld ist, dann kann ich es ja irgendwie ausbügeln. Dann kann ich ja was verändern. Dann kann ich ja unterwegs sein und sagen, das stellen wir jetzt ab. Da können wir was gerade rücken. Und Jesus antwortet wie so oft ganz anders und sagt, ja, weder er noch seine Eltern sind schuld. Und dann kommt was man eigentlich niemandem sagen sollte, der krank ist oder der ein Gebrechen hat. Eigentlich ist es nur zur Ehre Gottes. Also seelsorgerlich ist es ganz, ganz schwierig, sowas zu sagen. Ja, du bist krank zur Ehre Gottes. Und trotzdem ist es in diesem Fall so. Es ist nur, damit Gott die Ehre gegeben wird. Durch und wegen dieser Krankheit, wegen diesem Blindsein. Jesus geht hin und sagt, das ist, damit Gott gepriesen und gelobt wird und es damit Gott sich verherrlichen kann an diesem Mann. Das ist etwas, was wir lesen und sagen, ja, das war halt damals so, hoffentlich passiert mir sowas nicht, aber im Grunde ist das das, was wir bis heute haben. Wenn wir mal daran denken, eins der passendsten Beispiele ist für mich immer wieder Corona. Wir sind ja alle froh, dass Corona vorbei ist, aber immer wieder ist die Frage, ja, wer war denn schuld an dem Ganzen? Ja, was hätte man denn anders machen können? Wie hätte man denn, und auch die Frage, was hat Gott denn? Hat Gott das geschickt? War es eine Strafe für diese Welt? Ja, wie kann Gott das denn so zulassen? Und es ist bei Corona nicht das erste Mal gewesen, dass sowas kam. Das war wahrscheinlich bei jeder Pandemie, die irgendwie in den letzten Hunderten von Jahren war, dass so die Frage gekommen ist, was haben wir denn falsch gemacht, was müssen wir denn ändern, weil Gott straft ja. Und da jetzt hinzukommen, zu sagen, nein, darum geht's gar nicht. Es geht eigentlich darum, über die Sachen die Größe Gottes zu erkennen. Wenn wir jetzt hergehen in diese Welt, wer hat denn Schuld an Kriegen, an Leid, an Krankheiten? Ja, wie kann das denn alles sein? Da nicht stehen zu bleiben, sondern darauf hinzuweisen, eigentlich soll es uns zur Anbetung, zur Herrlichkeit Gottes führen. Dass wir über das ganze Leid, was da ist, erkennen, dass Gott derjenige ist, an den wir uns wenden können. Und Jesus sagt das hier auch, egal ob es auch Katastrophen sind, er sagt auch das auch an anderer Stelle, wenn Katastrophen passieren, ist nicht einfach nur Strafe, sondern es ist ein Weckruf. Das gerufen wird, lasst euch umkehren zu Gott. Und Gott verherrlicht sich an den Menschen, die an ihn glauben. Das heißt nicht immer, dass alles Leid und alle Probleme weggenommen werden. Hier in dem Fall ist es so, dass der Blinde, sehen wir später, geheilt wird. Und auch an anderen Stellen ist es so, dass Jesus heilt. Aber Jesus heilt bei weitem nicht alle zu seiner Zeit. Und ich kenne auch heute viele Menschen, die sind krank. Allein wenn ich hier in die Runde schaue, wenn wir alle mit Jesus unterwegs wären, bräuchten wir alle keine Brille mehr. Mich eingeschlossen. Dann wären wir geheilt, wären die Sünden ja weg. Noch viel mehr, wenn jemand gelähmt ist. Ich habe viele Freunde, Geschwister im Herrn, die gelähmt sind oder Gebrechen haben. Und Gott nimmt das nicht einfach weg. Aber sie sagen, es ist zur Herrlichkeit Gottes. Und ich weiß und freue mich darauf, dass Gott einmal alles wegnehmen wird, wenn ich die Ewigkeit bei ihm verbringe. Das ist das, worauf wir uns freuen können. Natürlich, Gott kann Krankheiten und Dinge direkt wegnehmen, aber er macht es nicht immer. Und so ist dann diese Frage, wer ist schuld, gar nicht mehr so wichtig, sondern die Frage sollte eher lauten, wie preisen wir darüber Gott? Wie geben wir Gott die Ehre? Jesus geht dann hin zu diesem Mann und macht etwas, was ich gestern noch mal ganz bildlich gesehen habe. Er macht etwas aus Staub. Also ich habe gestern viel Staub gemacht, weil ich unterwegs war. Und da habe ich euch mal was mitgebracht von gestern. Das hier, könnt ihr es erkennen? Ich habe mir das heute Morgen mitbringen lassen. Das ist so Staub, das sieht man jetzt so nicht. Aber das ist so ziemliche Sauerei. Puh, schmeckt noch wie gestern. Ja. Jesus geht hin und spuckt da rein und macht daraus einen Brei. Ich habe da mal was vorbereitet, wie bei jeder guten Kochshow. Hat daraus so einen Brei gemacht, so einen Gatsch. Das ist mal so die Frage, dass das hier so. Keine Sorge, ich habe nicht reingespuckt. Irgendjemand, der ein Augenleiden hat, der möchte, dass ich ihm das jetzt mal auf die Augen schmiere. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wie du möchtest. Also es ist eigentlich etwas, also ich würde mich schwer damit tun, wenn jemand jetzt kommt und mir das einfach aufs Auge schmieren würde. Vor allem, wenn dieser Mann dann blind ist und dann hörst du, wie jemand in Dreck spuckt und das dann nimmt und dir aufs Auge schmiert. Das ist etwas, was Jesus hier aber macht. Und wir wissen nicht, was mit diesem Brei passiert, aber wir wissen, Jesus begegnet diesem Mann dort, weil er weiß, dieser Mann ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk ihm zur Ehre. Deswegen wendet er sich ihm zu und sagt, ich stehe mit dir in Verbindung. Und er nimmt diesen Dreck und schmiert ihm das aufs Auge. Wenn wir überlegen, was da passiert ist, dann gibt es zig Erklärungen. Vielleicht war das besonders heilsame Erde oder vielleicht liegt es auch in der Spucke von Jesus, weil der hat ja Später lesen wir, dass er noch öfters mit Spucke geheilt hat. Vielleicht war es einfach besondere Spucke. Manchmal hilft ja auch Spucke bei Wunden. So. Das ist ja auch manchmal so. Manche sagen halt, naja, das war so diese Mischung aus allem. Und vielleicht war es auch so, dass man diesen Ton drauf hatte und dann hat sich so ein Film abgezogen. Kann ja auch sein. Und wir wissen nicht, wie es war. Es ist so, dass wir nicht sagen können, wie die Heilung geschehen ist. Das Einzige, was wir fix sagen können, ist, Jesus hat hier etwas gemacht, was uns schon einmal begegnet ist. Jesus macht aus der Erde, aus seinem Speichel Ton und formt daraus dieses neue Auge. Das ist eigentlich ein Schöpfungsakt, der hier passiert. Jesus bildet dieses Auge aus dem Ton, was er dort hat. Und sagt, das gebe ich dir jetzt. Das ist dasselbe, was wir im Schöpfungsbericht haben, wo Gott hergeht und sagt, aus der Erde mache ich den Menschen. Und dasselbe tut Jesus hier. Das ist das, was ich denke, was das Wichtigste ist, dass Jesus sagt, ich gebe 100%, dass du wieder sehen kannst. Erstaunlich ist aber, dass Jesus dann nicht direkt wie an anderen Stellen sagt, jetzt siehst du, sondern Jesus sagt zu dem Mann, geh hin und wasch dich. Was am Rande bemerkt auch ein bisschen fies ist. Erst macht er ihn dreckig und sagt, geh dich mal waschen. Aber er sendet ihn und sagt, geh zum Teig Shiloh, was gesandt heißt. Er sendet ihn hin zu dem Teich, zu dem Wasser, was der Gesandte ist. Und dort soll er sich waschen. Und an dieser Stelle ist spannend zu sehen, was oder spannend zu fragen, was wäre, wenn dieser Blindgeborene gesagt hätte, du, nee, danke, ich lasse das jetzt drauf, weil das tut gut, das ist schön kühl. Dieser Mann ist hingegangen, hat gesagt, bei diesem Typ, der da gekommen ist und der ihm die Augen beschmiert hat, sagt, ich vertraue dir und gehe jetzt zum Teich und wasche mir den Dreck aus dem Gesicht. Und dann sieht er und sagt, wow, super, ich sehe. Und das bringt mich zu dem, dass wir schauen und sehen müssen, Jesus gibt 100% für diesen Mann. Aber dieser Mann muss auch 100% vertrauen und handeln. Wenn er nicht handeln würde, wäre es nur das halbe Wunder. Deswegen muss der Mensch gehen und sagen, wenn Jesus mir etwas sagt, wenn Jesus mich ruft, wenn Jesus mir sagt, ich soll handeln, dann muss ich das tun. Es braucht immer 100% von Gott, aber auch 100% von mir. Die Bereitschaft, auf das zu handeln, was Jesus sagt. Das Vertrauen, dass etwas passieren wird. Dass ich sage, ja, Jesus, du sagst das, deswegen tue ich das. Und bis heute braucht es unsere Bereitschaft, dass wir auf das handeln, was Jesus uns sagt. Dass wir das, was wir erkennen, nicht einfach nur akzeptieren, sondern dass wir auch danach handeln. Sozusagen, weil Jesus das tut, weil Jesus das sagt, weil Jesus uns diese Anweisung gibt, deswegen handeln wir. Es ist bis heute so, dass wir dann durch das Handeln auch erkennen, was Jesus möchte. Im Unterwegssein, indem dass wir sagen, wir sind mit Jesus unterwegs. Dieser Mann, der ist dann voll begeistert. Er ist endlich derjenige, der wieder sehen kann. Nein, der nicht wiedersehen kann, sondern der endlich sehen kann. Und so geht er durch Jerusalem und die Menschen um ihn herum erkennen und sehen, das ist doch der, war der nicht? Und der ist doch eigentlich, wie kann das sein? Und dann kommen auch die Pharisäer und Schriftgelehrten dazu und sagen, ja, was ist denn hier passiert? Und fragen ihn ganz aufrecht, du, sag mal, warst du überhaupt blind? Was ist denn passiert? Erzähl doch mal. Und er erzählt das Ganze und da fangen jetzt die Probleme an. Sie sagen, aber es ist doch Sabbat, wie kann der das denn machen? Und warst du überhaupt blind? Also das ist ja alles ein bisschen komisch. Es ist dieses Anzweifeln der Realität. Das ist doch bestimmt Fake News. Das kann man doch nicht so akzeptieren, dass jemand einfach blind geboren war und jetzt wieder sehen kann. Ist doch unmöglich eigentlich. Haben seine Eltern ihm das nur eingeredet, dass er blind war. Nee, das, was du denkst, was du siehst, das stimmt gar nicht. Das war nur eine Lebenslüge. Und deswegen, logische Konsequenz, sie laden mal die Eltern ein. Sagen, wir müssen mal mit euch reden. Ihr kennt doch euren Sohn. Und das ist auch bis heute noch so. Also wenn man was über die Kinder wissen will, sollte man am besten die Eltern fragen. Die kennen die Kinder am besten. Und dann fragt man, ja, war der wirklich immer blind? Und die Eltern sagen, ja klar, also wir wissen, dass er blind war und dass er scheinbar jetzt wieder sehen kann, aber wir wissen nicht, was passiert ist. Und dann reden die mit den Eltern und sagen, ja, aber irgendwas müsst ihr doch wissen, ihr seid doch die Eltern. Junge, fragt ihn doch selber, er ist doch alt genug. Er hat die Reife und das Alter, dass man ihn selber fragen kann. Und das aus Angst, weil sie Sorge haben, rauszufliegen aus der Gemeinschaft. Sie wissen, sie sind in der Gemeinschaft in Israel drin und wenn sie jetzt das Falsche sagen, könnten sie rausfliegen. Deswegen ignorieren sie das einfach und sagen, wir halten uns da besser raus. Unser Bub ist ja alt genug, fragt den nochmal. Natürlich machen sie das, sie gehen wieder hin und sagen, jetzt nochmal, also unter uns, was ist passiert? Der Mann ist voll perplex. Sagt, ich habe euch doch alles erzählt. Was wollt ihr noch mehr wissen? Mehr ist da nicht. Ja, aber wer war das? Was soll das? Warst du wirklich blind? Und dann sagt der Mann, ich weiß nicht, was alles passiert ist, aber ich weiß, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich weiß, was passiert ist, was an mir geschehen ist. Und der es gemacht hat, der muss ein Prophet sein, der muss von Gott sein. Und was anderes, das kann nicht sein, sagen die Pharisäer. Das ist unmöglich. Das geht doch nicht. Das ist was zum Glück heute ja nie mehr passiert, wenn man eine feste Meinung hat, dass man die nie wieder ändert. Heute ist man ja immer weltoffen. Das begegnet euch wahrscheinlich allen im Alltag, dass man immer denkt, nein, also neue Sichtweisen nehme ich immer sofort an. Aber hier war es so, dass die Pharisäer gesagt haben, das kann nicht sein. Und dann sagt dieser Blindgeborene, der jetzt sehen kann, das ist schon erstaunlich. Das ist ja fast schockierend. Also, ihr sagt, ich war nicht blind. Dann forscht ihr nach. Jetzt wisst ihr, ich war blind. Aber das kann nicht von Gott sein. Aber wer kann denn sowas ausgleichen außer Gott? Und jetzt sieht man, dass dieser Mann, obwohl er ja eigentlich ausgeschlossen war von der Gemeinschaft und von allem, was da war, mehr verstanden hat als alle anderen. Er sagt ihnen ganz klar, also das ist noch nie da gewesen, dass jemand, der blind geboren ist, sehen kann. Das muss von Gott sein. Das ist der Einzige, der sowas machen kann. Und er sagt ihnen damit, ihr selber als Pharisäer und Schriftgelehrte habt das bestimmt. Und hat gesagt, wenn jemand kommt und ein Blindgeborener geheilt wird, dann kann es nur ein göttliches Handeln sein. Das muss dann der Messias sein, der Gesandte Gottes. Das ist der Heiland. Das ist der kommen soll und Licht in diese Welt bringt. Er fragt sie dann noch ganz dreist, ja, wollt ihr auch jünger werden? Und da tickt es bei den Pharisäern aus. Sie sagen, nein, wir doch nicht. Und da passiert etwas ganz Erstaunliches. Und das passiert auch bis heute. Sie wählen einen Menschen über Gott. Wir sind doch Jünger von Mose. Machen alles, was er uns gesagt hat. Schau, das ganze Gesetz halten wir ein, so gut wir können. Und wir sind doch sündlos, weil Mose das gesagt hat. Aber dass da jemand kommt und sagt, er ist Gott, und Gott über Mose steht, das kann nicht sein. Ach nee. Wir halten uns an Mose, da wissen wir, was wir haben. Und so schmeißen sie diesen Mann raus. Der gerade wieder rein durfte, wo gesagt wurde, jetzt kann er sehen, das heißt, er hat keine Sünde mehr, der wird direkt wieder rausgeschmissen. Der eigentlich ein Geschenk für die Gemeinschaft auch im Jüdischen sein könnte, der sich jetzt voll beteiligen könnte, der voll mit drin sein könnte, wird einfach rausgeworfen. Und dann ist das Schöne, dass dieses Geschenk von Jesus angenommen wird. Was macht Jesus da? Er erinnert sich daran, dass dieser Mann ein Geschenk Gottes ist. Und er geht hin und sucht den Mann. Als er gehört hat, er ist rausgeworfen worden. Geht ihm nach und sagt, ich möchte mit dir reden. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte dir begegnen. Er sucht den, der raus ist aus der Gemeinschaft. Und sprach zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist der Herr, damit ich an ihn glaube? Dieser Mann sucht, er möchte Gott erkennen, möchte mit Gott unterwegs sein. Und Jesus geht hin und zeigt ihm den Weg. Er zeigt ihm den Weg zum Vater durch sich selber. Er zeigt ihm, wie er hinkommen kann. Er antwortete und sprach, du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Jesus identifiziert sich und jetzt kann dieser Blindgeborene Jesus vor sich sehen. Und was tut er? Er fällt nieder und betet ihn an. Ist überwältigt von der Größe Gottes, wie so oft in den Evangelien, dass wenn Jesus kommt, wenn Jesus da ist, dass Menschen niederfallen und sagen, wir beten dich an, wir glauben dir, wir folgen dir. Der Mann folgt Jesus nach. Jesus aber sprach weiter, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Das ist auch Teil dieser ganzen Geschichte, die uns hier berichtet wird. Dieser Bericht zeigt auch, dass Jesus zum Gericht kommt und sagt, es muss diese Entscheidung geben für oder gegen Jesus. Es muss dahin kommen, dass man erkennt, dass man ein Geschenk Gottes ist und dass man es annimmt und sagt, ja, ich will darauf reagieren. Dass man sich einladen lässt von Jesus und das anerkennt, dass er der Herr der Welt ist. Die Pharisäer, die dabei standen, das gehört haben, sagten, sind denn auch wir blind? Und dann sagt Jesus etwas sehr Hartes, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Ja, die Pharisäer haben genau erkannt, wer da vor ihnen steht, haben das gesehen, was er getan und gemacht hat. Sie haben nichts gegen ihn gefunden. Er ist in diese Welt gekommen, hat sich offenbart, hat gezeigt, dass er Gott ist und die Pharisäer haben gegen ihn entschieden. Und wer sich gegen Gott entscheidet, der bleibt in der Sünde, der möchte nicht erkennen. Deswegen braucht es diese Umkehr, diese Erkenntnis, die nur Gott geben kann. In Matthäus 13, ab Vers 13, wird das beschrieben. Da sagt Jesus, ich rede in Gleichnissen, denn ihr wollt ja gar nicht sehen. Damit ihr erkennen könnt, müsst ihr meine Sichtweise annehmen. Das ist das, was Jesus sagt. Und das gilt bis heute, dass wir seinen Blickwinkel annehmen, dass wir schauen, dass wir aus seiner Sichtweise Menschen sehen. Dass wir sehen, dass jeder Mensch eigentlich ein Geschenk Gottes ist und dass wir dafür da sind, Gott groß zu machen, auch um uns herum. Jesus zitiert Jesaja und sagt, mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet nicht erkennen. Ihr habt offene Ohren und hört und trotzdem versteht ihr es nicht. Das ist bis heute so, dass vielen Menschen die Augen und die Ohren zu sind, dass sie nicht sehen und nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist. Dass Jesus der Herr der Welt ist, dass er König der Könige ist und dass er auf diese Welt gekommen ist, um alle Menschen zu retten. Weil er sagt, jeder Mensch, der hier gemacht, jeder, der hier sitzt, jeder, der uns begegnet in unserem Alltag, jeder, wenn wir rausgehen, ist ein Geschenk Gottes. Und genau so sollten wir Menschen sehen und sagen, lass dich einladen zu Gott. Wann besser als in der Adventszeit? Dass wir sagen, ja, wir erkennen Jesus an. Er ist unser Herr, er ist unser König und wir wollen dazu einladen, Das Licht der Welt ist in diese Welt gekommen. Deswegen wird es jetzt Woche für Woche heller. Deswegen gibt es Weihnachtsmärkte, die eigentlich das Licht Gottes repräsentieren. Dass wir erkennen und sehen, er ist König. Und das ist auch die Einladung für jeden heute, dass wir uns daran neu erinnern, dass wir ein Geschenk Gottes sind. Dass sich aber auch jeder einladen lassen darf, das zu erkennen und anzunehmen, dass Jesus unser Licht sein will, unser Herr und Heiland sein will. Darum, wenn wir heute rausgehen, lade ich euch ein und fordere euch auf, dass ihr seine Sichtweise annehmt, dass ihr seinen Blick annehmt, dass ihr durch die Augen Jesu, durch die Augen Gottes schaut und um euch herum schaut, wer alles ein Geschenk Gottes ist. Und dass ihr diese Menschen einladet und ihnen aufzeigt, wer das Licht der Welt ist. Und sie darauf vorbereitet, dass die Ankunftszeit ist, dass der Herr kommt, dass der König der Könige kommt. Er der einzige Weg ist, der Weg, um zum Vater zu kommen. Und ich lade euch alle jetzt ein, dass wir das gemeinsam tun, dass wir ihn anbeten. Ich bitte euch dazu aufzustehen, dass wir beten und dann direkt danach das Lied singen. Herrlicher Heiland, du König der Könige, du großer Gott, du Herr Jesus, du bist unser König und du willst uns Licht und Schutz sein. Du willst uns heil machen und du willst uns ausrichten. Dir sei dafür Lob, Preis und Ehre und wir beten dich an.